Hey du, herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Heute wollen wir eine Predigt von Pastor Markus mit dir teilen. Viel Spaß beim Anhören.
Wie tickt unsere Welt? Das ist das Thema, mit dem wir uns in den nächsten Wochen beschäftigen werden. Auch unsere Rethink-Konferenz hat dieses Thema und wir haben geniale Referenten eingeladen. Also verpasst nicht die Rethink-Konferenz. Es geht um sexuelle Vielfalt, die in unserer Gesellschaft, in unserer Welt zelebriert wird. Es wird um Thema Israel gehen. Es wird um verschiedene geistliche, philosophische Strömungen geben. In unserer Zeit, in der wir leben, ist so viel Verrücktes unterwegs. Und wir wollen hören, wie tickt unsere Welt. Und vor allem wollen wir Antwort haben durch Jesus Christus, der diese Welt geliebt hat und für diese Welt gekommen ist, gestorben ist, Leben gebracht hat. Er ist auferstanden und er wünscht sich, dass jeder Mensch gerettet wird. So sehr hat Gott diese Welt geliebt. Das dürfen wir nie vergessen. Deshalb Rethink. Ich freue mich auf Rethink und ich darf heute den Start machen. Wir leben in einer digitalen Welt und wer von euch hat das letzte Mal einen Uhrzeiger ticken gehört? So, ihr habt noch richtig so mit Zeiger und Tick-Tick. Wer kann mit einem tickenden Wecker schlafen? Es gibt ein paar. Hey, ich konnte da nie schlafen, also ich habe auch digitalen Wecker. Aber so, wo werden wir noch erinnert an das Ticken in unserer Welt? So, bei uns auf dem Roten Buck schlägt Gott sei Dank immer noch eine Kirchenglocke. Immer zum Betläuten und sonntags wird durchgeläutet und ich feiere das. Es gibt bestimmt manche, die sich darüber aufregen. Ich feiere das, dass es immer noch Kirchenglocken gibt, die erinnern mich, hey, es gibt was Größeres als mein Leben hier. Eine Uhr, die tickt und ich habe diese Uhr nicht in der Hand. Tag und Nacht. Da ist es uns noch bewusst, dass ein neuer Tag beginnt, der irgendwann endet und so Jahr für Jahr irgendwie rumgeht und wir alle älter werden. Aber vor allem auch hier, leg mal deine Hand auf deine Brust und du wirst merken, da tickt was. Da tickt unser Herz, das pumpt, hält uns am Leben und trotzdem haben wir es nicht in der Hand. Wie tickt unsere Welt? Und ich möchte mal so ein paar Punkte heute mit in Gedanken uns hineinrufen, die uns bewusst machen, dass es in unserer Welt ein Ticken gibt. Der erste Punkt ist die wunderbare Schöpfung genial geschaffen. Das Wunderwerk, Uhrenwerk des Universums. So, ich bin ein Romantiker. Bei sternklarem Himmel, dann sehe ich, dass da Sterne sind und es fasziniert mich jedes Mal. Und hey, dieses Universum ist kein Chaos, sondern das ist Präzession. Wir können genau berechnen, wann die nächste Sonnenfinsternis stattfindet. Wir können ganz genau berechnen, wie unsere Mondphasen sind. Wir können ganz genau berechnen, wie die Sterne, die Konstellationen unterwegs sind in diesem Universum. Es ist Präzision pur, dieses Uhrwerk des Universums, das Gott geschaffen hat. Es gibt circa 40 Parameter, die wichtig sind, dass wir überhaupt leben können, dass es möglich ist, hier auf dieser Erde zu leben. Und Schwerkraft ist so ein Parameter, ist genau richtig, damit die Sterne leuchten, aber nicht explodieren. Die Ausdehnung des Universums ist genau perfekt in der Konstellation, damit es nicht auseinanderfliegt. Und allein wenn diese Konstanten irgendwo minimal abweichen würden, wäre kein Leben möglich. Es gibt kein Leben hier auf dieser Erde. Und deshalb eigentlich jeder Stern, wenn du das nächste Mal in den Sternenhimmel hinaufschaust, dann erinnere dich an diesen Psalmvers aus Psalm 19, Vers 2. Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes. die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes. Und du merkst, da tickt etwas. Dieses Schöpfungsuhrwerk Gottes, es tickt komplett präzise. Leise, regelmäßig, geplant. Wenn du auf Gottes Uhr hier auf dieser Erde hineinschaust, dann stellst du auch da fest, hey, es kann kein kosmischer Zufall sein. Also wer an Zufälle glaubt, dass es durch Zufall alles entstanden ist, ich bewundere deinen Glauben. Ich bewundere deinen Glauben. Mir fehlt dieser Glaube, dass das alles durch Zufall entstanden sein könnte. Die Parameter auch auf dieser Erde, sie sind perfekt, perfekt, damit wir hier auf dieser Erde leben können. Nicht zu nah an der Sonne, sonst wäre es zu heiß. Nicht zu weit weg, sonst wäre es kalt. Unsere Erde dreht sich genau richtig schnell. Sie hat einen Mond, der unsere Achse stabil hält. Ein Magnetfeld, das uns schützt. Wasser, das kühlt und Leben spendet. Und die Erde ist unsere Wohnung, die Gott für uns geschaffen hat. Jesaja 45, Vers 18. Er hat die Erde zum Bewohnen bereitet. Und wenn ich diese Schöpfung sehe, mir anschaue, dann lädt diese Schöpfung ein, einen genialen Schöpfer zu bestaunen. Wunderbar, wunderbar tickt Gottes Uhr hier auf dieser Erde, präzise, liebevoll, lebensspendend. Und noch ein dritter Aspekt, den wir anschauen können, wenn es um Gottes Wunderwerk, Uhrenwerk der Schöpfung geht, dann geht es um dein Leben. Gottes Uhr in dir. Es pulsiert in dir. Der Herzschlag im richtigen Tempo, wird das Blut durch deinen Körper gepumpt. In dir arbeiten Milliarden von Zellen, jede mit einem eigenen Bauplan, DNA. Es sind 3 Milliarden Buchstaben, die dich beschreiben, wo alles drin steht. Wann du deine Haare verlierst, wie deine Augen aussehen, wie deine Haut konstituiert ist. Es ist alles geschrieben in deiner DNA. Wunderbar sind wir gemacht zum Ebenbild Gottes. Und ich möchte dir heute Morgen sagen, du bist kein Zufall. Du bist von Gott geplant, geliebt, gewollt. Und du hast Gottes Takt in deinem Leben drin. Stell dir mal vor, du läufst in der Wüste und plötzlich findest du eine Uhr da liegen. Eine Uhr in der Wüste im Sand. Wer käme da auf den Gedanken und würde nun philosophieren oder spekulieren? Interessant, wie Sand und Sturm und Unwetter diese Uhr entstehen lassen konnte. Nee, uns wäre allen klar, hey, da ist eine Uhr, da gibt's einen Uhrmacher. Da gibt's irgendjemand, der diese Uhr geschaffen hat und entwickelt hat. Und warum sie da ist, das weiß ich nicht. Ich kann es versuchen herauszufinden. Aber mir ist klar, da gibt es einen Designer, da gibt es einen Schöpfer von dieser Uhr. Und weißt du was? Genauso mit dieser Uhr Gottes, der Schöpfung und des Lebens, dahinter steckt ein genialer Schöpfer, ein genialer Designer. Und Wissenschaft, wir können herausfinden, wie Dinge funktionieren, wie Dinge ticken. Das können wir tun, aber warum? Warum sie ticken und weshalb und wozu? Diese Antwort, die kann dir nur Gott geben, der Planer und Schöpfer von all dem. Wenn wir uns das Leben anschauen, dann stellen wir aber auch fest, hey, dass das Leben zerbrechlich ist. Wir stellen fest, dass das Leben hier in unserer Welt manchmal auch wirklich grausam sein kann. Da gibt es Krankheiten, da gibt es Tod, da gibt es Krieg, bewaffnete Konflikte. Derzeit werden mehr als 110 bewaffnete Konflikte weltweit gezählt. Jetzt, gerade in unserer heutigen Zeit, 110 bewaffnete Konflikte. Naturkatastrophen machen uns bewusst, hey, es gibt größere, höhere Mächte, die außerhalb von unserem Einfluss sind. Okay, es gibt Umwelteinflüsse, wo Menschen gemacht sind, wo wir mit Schuld sind, mit einem Teil davon haben. So in der Wissenschaft, wenn es um Umweltschutz geht, ist euch schon mal aufgefallen, sie benutzen den Begriff 5 vor 12. Da tickt eine Uhr mit unserer Welt. Unsere Welt hat anscheinend ein Ablaufdatum, wo Dinge vielleicht nicht mehr so funktionieren, wie wir sie gewohnt sind und wie wir sie gerne haben. Es gibt nukleare Bedrohungen. Es existieren etwa 13.400 Atomwaffen weltweit. Verrückt. Wie kann man auf solchen Gedanken kommen, so viele Atombomben zu bunkern? 13.400 Atomwaffen, das reicht aus, um die Menschheit und unsere globale Zivilisation mehrfach auszulöschen. Es gibt Ungerechtigkeit im Bereich von Finanzen, finanzielle Schieflage. Entwicklungshilfe hat rund 204 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022 ausgegeben. Und die gleichen Länder haben im gleichen Jahr 1,36 Billionen US-Dollar für Militärausgaben ausgegeben. Es müsste keiner aus Mangel an Ressourcen, Finanzen auf dieser Welt leiden, wenn es gerecht zugehen würde. Und wir merken, dass mit unserer Welt irgendetwas nicht richtig tickt, oder? Da ist irgendwie was aus dem Gleichgewicht gekommen. Paulus beschreibt es in Römer Kapitel 8, Vers 22, denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick seufzt und in Wehen liegt. Auf diesen Tag hin, in diesem Kapitel beschreibt Paulus, auf diesen Tag hin, wenn Gottes Herrschaft offenbar wird, wenn Gottes Herrlichkeit offenbar wird in dieser Erde, die ganze Schöpfung seufzt und hofft auf diesen Tag hin. Und die Bibel zeigt uns, dass diese Erde hier ein Ablaufdatum haben wird. Himmel und Erde werden vergehen, die Worte Gottes werden nicht vergehen. Und da lasst uns mal so diese zweite Uhr, diese biblische Prophetie, Endzeituhr anschauen, die wir in der Schrift erkennen können. Und ich möchte mit euch einen Text lesen aus Matthäus Kapitel 24. Als Jesus auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, als sie allein waren, sage uns, wann wird das geschehen? Und was wird das Zeichen sein für dein Kommen und für das Ende der Welt? Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, seht zu, dass euch niemand verführe, denn es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei. Seht zu und erschreckt nicht, denn es muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere, und es werden Hungersnöte sein und Erdbeben hier und dort. Das alles aber ist der Anfang der Wehen. Dann werden sie euch der Bedrängnis überantworten und euch töten. Und ihr werdet gehasst werden, um eines Namens willen von allen Völkern. Dann werden viele zu Fall kommen und werden sich untereinander verraten und sich untereinander hassen. Und es werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen. Und weil die Missachtung des Gesetzes überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber beharrt bis ans Ende, der wird selig. Und es wird gepredigt werden, dies Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker, und dann wird das Ende kommen. Die zweite Uhr, die wir heute Morgen uns anschauen wollen, ist Gottes Uhren der Weltgeschichte, die auf ein Ende hinlaufen. Unsere Erde, unsere Welt hier hat ein prophetisches Ablaufdatum von Gott gesetzt. Und ich möchte nur einen kurzen Überblick erstmal geben. So, was wird kommen? Was beinhaltet diese Endzeit-Prophetie in der Bibel? Zum einen spricht sie von einem Antichristen. Ein Antichrist, das ist die letzte Gegenfigur zu Christus. Ein Mensch oder System, das sich an Gottes Stelle setzt. Und es gibt verschiedene Bibelstellen dazu, die du mal nachschauen kannst. Und dieser Fürst wird einen Bund schließen mit Israel. Er wird den Tempel entweihen. Dort wird Opfer stattfinden. Und Jesus nennt diesen Gräuel der Verwüstung in Matthäus Kapitel 24, Vers 15. Paulus beschreibt diesen Antichristen als den, der sich in den Tempel setzt und sich selbst als Gott ausgibt. Und es wird mit die letzte Verführung sein, wo sich jemand gegen Christus aufmacht, um Menschen zu verführen, zu verblenden und für sich zu gewinnen. Die Endzeitprophetie spricht davon, dass es ein Mahlzeichen geben wird an Hand und Stirn. Offenbarung Kapitel 13, wo die Finanzen kontrolliert werden in unserer Welt und wo man nicht mehr kaufen und verkaufen kann, wenn du nicht dieses Zeichen an Hand, an Stirn dir angenommen hast. Und wir haben da schon viele Gedanken uns darüber gemacht und unsere Wissenschaft, unsere Forschung ist nicht stehen geblieben und vor ein paar Jahren gab es schon die Chips, die verpflanzt wurden unter die Haut und wenn ihr unsere Technik heute anschaut, es läuft alles darauf hin, dass Bargeld nicht mehr notwendig sein wird, dass es abgeschafft wird, dass Menschen nur noch mit gewissen Systemen bezahlen und kaufen können. Amazon One wird ein Punkt kommen vielleicht, wo du mit deiner Handlinie nur noch bezahlen kannst. Das ist schon da. Du kannst schon bei Amazon One mit deinem Handrücken bezahlen letztendlich. Oder WorldCoin, der Augenscan für die digitale ID. Und ich mag gar nicht ausmalen, was da noch alles vielleicht auf uns zukommt mit dem ganzen Bereich der KI, wo versucht wird, menschliches Bewusstsein abzuspeichern, hochzuladen und verrückte Zeiten, in denen wir schon sind. Und ich glaube, es wird nicht einfacher werden in unserer Welt, sondern komplizierter und noch viel, viel verrückter. Die Bibel, die Endzeitprophetie beschreibt eine Zeit der großen Trübsal, Zeit des Gerichts, der Entscheidung. Offenbarung Kapitel 6, Kapitel 8, Kapitel 15, Siegelgerichte, Posaunengerichte, Zornschalen. Und diese Trübsal macht bewusst, dass das Böse nicht siegen kann, sondern dieses Böse, diese Ungerechtigkeit wird besiegt werden durch Jesus Christus. Und dann kommt das Weltengericht, von dem die Bibel spricht, in Matthäus Kapitel 25. Wenn Jesus in seiner Herrlichkeit wiederkommt und die Völker richtet, dann wird er trennen die Schafe von den Böcken, Gläubige und Ungläubige. Und der Maßstab unseres Lebens ist Jesus. Jesus hier, Jesus dort. Jesus ist der Mittelpunkt, das Zentrum Gottes für uns Menschen, an dem sich unser Leben entscheidet. Gott wird kommen als Richter. Ich möchte dir sagen, wer zu Jesus gehört, braucht sich vor diesem Gericht nicht zu fürchten, sondern über seinem Leben steht die Gnade. Die unverdiente Gnade Gottes, die wir durch Glauben empfangen und sagen, Jesus, ich gebe dir mein Leben, mein Versagen, meine Sünde, meine Schuld. Dafür bist du gestorben. Ich danke dir dafür. Dieser Glaube, er bewirkt die Gnade Gottes in unserem Leben. Und dann spricht die biblische Prophetie noch von einem Punkt, den ich erwähnen möchte, und das ist die Entrückung. In 1. Thessalonicher Kapitel 4, Vers 16. Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Ruf ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, wird er herabkommen vom Himmel und die Toten werden in Christus auferstehen zuerst. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden auf den Wolken, dem Herrn entgegen in die Luft. Und so werden wir beim Herrn sein alle Zeit. So tröstet euch mit diesen Worten untereinander. drei Dinge, die geschehen werden und bei denen alle Christen sich einig sind. Es wird eine große Trübsal kommen. Ein Antichrist wird die Herrschaft übernehmen. Falscher Prophet, falsche Lehren werden ausgegeben werden. Es wird ein zweites Kommen von Jesus Christus geben. Und es wird eine Entrückung von den Gläubigen geben, wo wir dem Herrn begegnen werden. Das sind drei Endzeitpunkte, die unseren Glauben als Christen auf der ganzen Welt vereinigen. Aber über die Entrückung, da gibt es unterschiedliche Meinungen, wann sie stattfinden wird. Und ich möchte an der Stelle auch einfach mal so das Spektrum öffnen über den Zeitpunkt der Entrückung. Was ist da? Unterschiedliche Ansichten gibt unter den Christen. Und es ist nicht heilsentscheidend, genau zu wissen, wann wird Jesus wiederkommen. Man kann da unterschiedlicher Meinung sein. Aber ich hoffe, dass Jesus kommt, bevor die Trübsal stattfindet. Lass uns mal so diese unterschiedlichen Meinungen anschauen. Es gibt so drei Hauptüberzeugungen über die Trübsal. Das eine ist, dass die Entrückung vor der Trübsal stattfindet. Das ist heute die am häufigsten vertretene Glaubensansicht für die Entrückung, ist aber erst im 19. Jahrhundert populär geworden durch John Darby, der das aus der Bibel entdeckt hat und darüber gesprochen hat und gelehrt hat. Und ja, was für ein Trost, was für eine Hoffnung ist es, wenn Jesus vor der Trübsal kommt und wir das nicht erleben müssen. Es gibt aber auch eine Ansicht, wo in diese Richtung geht, dass es in der Mitte der Trübsal stattfinden wird, die Entrückung. Das ist am wenigsten verbreitet, aber trotzdem gibt es diese Meinung, dass die Kirche 3,5 Jahre Trübsal durchlaufen wird, dann die Entrückung folgt und die letzten 3,5 Jahre der Trübsal nicht ertragen muss. Und dann gibt es noch eine dritte Meinung in Bezug auf die Entrückung. Und es ist die Position, die in der Kirchengeschichte am längsten geglaubt wurde und vertreten wurde, dass die Kirche auch durch Trübsal hindurchgehen muss, die gesamten 7 Jahre, gefolgt mit dem zweiten Kommen Christi, wo die Entrückung stattfindet und das Weltengericht in einem. Ich habe schon gesagt, mein Gebet und meine Hoffnung ist, hey, dass Jesus vor der Trübsal kommt und mich heimholt. Aber sind wir bereit, auch durch Verfolgung durchzugehen? Lass uns mal ganz kurz hier noch diesen Vergleich anschauen. Wenn die Bibel von Trost, Entrückung ist ein Trost, tröstet euch mit diesen Worten, wenn sie davon spricht. Jawohl, was für ein Trost wäre es, zu wissen, dass Jesus uns vorher heimholt. Aber die Bibel ruft uns auch zu an anderer Stelle, dass wir mit Leiden rechnen müssen. In der Welt habt ihr Angst, seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Trost nicht in der Flucht vor Leid, sondern in der Gewissheit, dass Christus auch durch Leiden hindurch hilft. Und ja, hey, wir leben in einem gesegneten Land. Wir leben in einem Land, wo Religionsfreiheit ist. Aber wisst ihr, dass aktuell in unserer Welt laut Open Doors im Oktober 2024 ist diese Statistik veröffentlicht worden, 380 Millionen Christen weltweit in Situationen mit hohem Grad an Verfolgung und Diskriminierung leben. Vom 1. Oktober 23 bis 30. September 2024 wurden laut Open Door 4.476 Christen weltweit wegen ihren Glaubens getötet. 28.368 Angriffe auf christliche Häuser, Geschäfte oder Gemeinden. In Subsahara-Afrika sind rund 16 Millionen Christen durch Gewalt vertrieben. Und die Länder, wo Verfolgung herrscht, Nordkorea, Somalia, Jemen, Libyen, Sudan, Eritrea, Nigeria. Vielleicht habt ihr es in den Nachrichten mitbekommen, wie Präsident Trump Nigeria gedroht hat, mit der Christenverfolgung aufzuhören, sonst wird es Konsequenzen haben. Wir leben in einer Zeit, wo es keine Religion gibt, die so verfolgt ist wie die Christen. Wären wir bereit, für Jesus Verfolgung zu ertragen? Wenn die Bibel von Gottes Zorn spricht, 1. Thessalonicher 5, Vers 9, Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt. Oh ja, ich hoffe, dass wir die Zornschalen nicht miterleben müssen als Volk Gottes. Und hey, das Volk Israel in Ägypten hat die Plagen nicht getroffen und trotzdem waren sie präsent, mussten sie da durchgehen auch. Die Zeit und der Ablauf, so vor Trübsal, diese Meinung unterscheidet zwischen Entrückung und Wiederkunft, dass Jesus zuerst die Gemeinde holt und später dann als Richter und König kommt. Und die Nacht der Trübsal-Ansicht sagt, hey, es wird im einen Augenblick sein. Es wird nicht dreimal Wiederkunft Jesus stattfinden, nur ein zweites Mal. Und in einem Augenblick wird die Gemeinde entrückt sein und andere gerichtet werden. Es ist letztendlich egal. Wir wissen es nicht. Bin gespannt. Das Entscheidende ist, dass wir bereit sind dafür. Hier tickt eine Uhr, ihr lieben Geschwister. Unsere Weltenuhr, die Geschichte Gottes für diese Welt ist am Ticken. Und wir müssen bereit sein. 1914 führte Sir Ernest Shackleton eine Expedition in die Antarktis durch. Ich habe ein Bild hier an der Wand. Er wollte mit seinem Team die Antarktis durchqueren und es war so herausfordernd und schwierig, dass ihr Schiff zerborst in diesem Eismeer durch die Eisschollen und er musste seine Mannschaft zurücklassen und mit dem kleinen Team versuchte er Rettung zu bringen. Und es dauerte Monate, bis er es aus dem Eis herausgeschafft hatte zu einer Walfischstation und dort nochmal weiter reisen musste, um letztendlich ein Rettungsschiff zu organisieren, das seine Mannschaft rettete. Es dauerte Monate und schließlich kam der Punkt und die Mannschaft freute sich. Und der Offizier, der zurückgeblieben war und für die Mannschaft verantwortlich war, er berichtete, jeden Morgen packte er sein Bett, seine Decke und sagte, Jungs, lasst uns bereit sein, vielleicht ist heute der Tag, wo Shackleton uns zurückholt. Jeden Tag waren sie bereit. Jesus wird wiederkommen. Und das Entscheidende ist, sind wir bereit? Hören wir dieses Ticken? Ticken an der Weltenuhr Gottes. Schau dir das Volk Israel an. Es ist Gottes Augapfel und du wirst erkennen, wie die Weltenuhr tickt. Jesus beschreibt es als Wehen, die dort stattfinden in der Endzeit. Und hey, Wehen, die beginnen und hören dann mal wieder auf. Und dann kommen aber diese Geburtswehen, diese Presswehen und die sind konstant und die sind massiv. Und das Interessante ist, dass Jesus es als Wehen beschreibt. Ja, Wehen tun weh. Aber wisst ihr, wenn das Kind da ist, jede Mutter hat ihre Schmerzen bald vergessen, wenn sie dieses Baby im Arm hält. Und genau so, Jesus, er wird wiederkommen. Er ist derjenige, der am Ende wiederkommt, um den es gehen wird, auf den diese Weltenuhr hinläuft, auf die Wiederkunft Jesus. Und schwere Zeiten werden auf uns zukommen. Die Trübsal ist eine Realität, von der uns die Bibel berichtet. Ich möchte noch eine letzte Uhr noch ein letztes Ticken uns bewusst machen heute Morgen, und das ist das Ticken des Missionsbefehls. In Matthäus Kapitel 24, Vers 14 sagt Jesus: Dieses Evangelium vom Reich wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, allen Völkern zu einem Zeugnis, und dann wird das Ende kommen. Es gibt laut Statistik weltweit circa 7.400 unerreichte Volksgruppen. Das sind ethnische Gruppen, bei denen weniger als etwa 2% Christen sind und keine eigene, sich selbst tragende Kirche existiert. Ich habe euch hier so eine Weltkarte mitgebracht, und wisst ihr, worüber ich erstaunt war? Da gibt es einen roten Punkt in Deutschland. Auf dieser Karte ist ein roter Punkt in Deutschland, in Ostdeutschland. Gibt es anscheinend eine ethnische Volksgruppe, wo es keine sich selbst tragende Kirche mehr gibt. Und es gibt jetzt verschiedene Missionsbewegungen, die sich dessen bewusst sind und die sagen, wir wollen diesen Auftrag von Jesus, den er uns gegeben hat, den wollen wir erfüllen. Es gibt ein Joshua Project weltweit, wo versucht, so diese unerreichten Volksgruppen bewusst zu machen, und dass Christen anfangen, dafür zu beten, für diese Volksgruppen, das auf ihr Herz nehmen, dass sich Missionare finden lassen, um diese Volksgruppen zu erreichen. Es gibt einen Missionsbefehl, der tickt. Wir als Pfingstkirche, BFP-Gemeinde, wir gehören zur weltweiten Assemblies of God Bewegung auf dieser Welt. Und unsere AOG-Bewegung hat sich ein Ziel gesetzt, bis 2033 eine Million neue Kirchen gegründet zu haben. BFP ist dabei, und wenn du jetzt gleich die Zahl für Deutschland hörst, dann wirst du vielleicht ein bisschen deprimiert sein. Aber ja, das ist das, was bei uns irgendwie auf den Tisch gekommen ist. Für Deutschland wollen wir bis 2033 513 Kirchen neu gründen. Und du denkst vielleicht, hey, eine Million weltweit, 513 in Deutschland, ist ja gar nichts. Und ja, du hast recht. Es ist gar nichts, und trotzdem ist es etwas. Etwas, wo wir dran sein wollen, auch als Pfingstkirchen hier in Deutschland. Wir wollen Missionsbefehl Jesu ernst nehmen, unser Land erreichen. Menschen sind verloren ohne Jesus Christus. Er wird wiederkommen. Er ist der Richter der Toten und der Lebenden. Alles wird sich entscheiden an Jesus Christus. Und du und ich, wir dürfen Licht sein in unserer Welt. Je dunkler es wird, desto heller kann unser Licht leuchten. Weißt du das? Wo du deine Werte hochhältst, wo du Liebe zeigst in deiner Familie, in deinem Umfeld, gegenüber Menschen, wo du erzählst von dem, was Gott in deinem Leben tut, wo du für Gerechtigkeit einstehst, da leuchtet das Licht Gottes in unserer Welt. Und wir als Kirche hier, wir sind kein Clubhaus, das irgendwie fromme Programme durchführen will, sondern wir wollen Leuchtturm sein für unsere Stadt und für unseren Landkreis, damit Menschen Jesus finden. Du kennst vielleicht diesen Film Schindlers Liste. Die Worship Band darf nach vorne kommen. In diesem Film ist das Ende recht eindrucksvoll. Schindler kommt aus seiner Fabrik heraus. Er hatte 1.100 Juden zu sich bekommen, damit sie in seiner Firma, in seiner Fabrik arbeiten können. Und er hatte viele dieser Juden teuer erkauft, mit Geld und mit Geschenken und Besitztümern, die er Nazis gab, damit sie ihm Juden gaben. Und er tat es bewusst, um Juden vor dem KZ zu retten. Und dieser Film endet mit dieser Szene, wo er aus seiner Fabrik rauskommt und diese 1.100 Juden da stehen und sich bei ihm bedanken, ihm einen Brief überreichen, wo jeder von ihnen unterschrieben hat, als Dankeschön. Und Schindler, er sieht sein Auto und sagt, warum habe ich mein Auto behalten? Ich hätte damit 100 weitere Juden retten können. Er sieht so eine Manschette an seiner Jacke und sagt, die ist aus Gold, ich hätte ein Leben mehr retten können. Wisst ihr, im Blick auf diese Uhren Gottes muss uns eins bewusst werden. Unsere Tage, unser Leben ist gezählt. Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Und klug bedeutet nicht, die besten Aktienkurse entdeckt zu haben und dein Geld angelegt zu haben. Klug bedeutet nicht, das schönste Haus gebaut zu haben, die tollsten Urlaubsangebote für nächstes Jahr schon irgendwo an Land gezogen zu haben. Klug an der Stelle heißt, für das zu leben, was in Ewigkeit Bestand haben wird, ihr lieben Geschwister. Es gibt eine Ewigkeit. Dafür lohnt es sich zu leben. Gottes Uhr tickt. Und wir wollen bereit sein. Amen. Komm, lass uns aufstehen von unserem Platz. Und Herr Jesus, hier steht deine Braut. Herr, wir wollen bereit sein, wir wollen uns schmücken lassen für dich, unseren Bräutigam. Herr, du liebst deine Braut und ja, Herr, wir lieben dich. Wir wollen unser Leben geben als ein lebendiges Opfer, als Gottesdienst, Herr, zu deiner Ehre. Danke, Heiliger Geist, dass du deine Braut schmückst und zurecht machst für diesen Tag, auch hier, jetzt und heute. Ich danke dir für Olga, Herr, dass sie ihr Leben an dir festgemacht hat, dass sie Teil dieser Braut sein darf. Herr, du kennst jede Person hier im Raum und ich bete darum, dass keiner verloren geht. Herr, wir wollen Menschen retten für eine Ewigkeit. Das ist deine Mission, Herr. Deine Mission ist unser Herzschlag, soll unser Herzschlag sein, Herr, dass wir alles dafür einsetzen, damit Menschen gerettet werden. Und während alle Augen geschlossen sind und wir vor Gott stehen, heute Morgen ist so ein Moment, wo Gott an deine Herzenstür klopft und wo er sagt, hey, ich bin gekommen, das erste Mal für dich gestorben auf dieser Erde, weil ich dich liebe. Du bist kein Zufall, sondern ich habe dich gewollt. Gott hat dich gewollt. Gott hat dich geschaffen. Und dieser Gott ist aus Liebe gestorben am Kreuz, um deine Sünde und Schuld von dir zu nehmen, damit du eine Beziehung haben kannst mit diesem genialen Schöpfergott Himmels und der Erde, der dich geplant hat. Und Rettung geschieht, indem du das für dich persönlich annimmst. Religion weiß alles, was vor 2000 Jahren geschehen ist, aber rettender Glaube zeigt sich an dem Punkt, wo du erkennst, das hat Jesus für mich getan. Und ich nehme das an und ich sage, danke Jesus, vergib mir meine Sünde und Schuld. Ist jemand da heute Morgen und du willst bereit sein, du willst es annehmen für dich, dann heb du einfach mal die Hand an dem Platz, wo du bist. Gott lädt dich ein. Gott lädt dich ein. Heute Morgen, Gott sieht deine Hand. Halleluja. Halleluja. Und kommt, lasst uns gemeinsam noch beten. Ein Gebet, das uns bewusst macht, dass wir Jesus als Retter brauchen und ihn annehmen. Herr Jesus Christus, danke, dass du für mich gestorben bist. Dass du mein Retter geworden bist. Und ich möchte mit dir leben. Vergib meine Sünde, meine Schuld. Hilf mir, für dich zu leben. Führe mich, Heiliger Geist, auf rechter Straße durch dieses Leben bis in Ewigkeit. Amen. Amen.
Cool, dass du dir unsere Predigt angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir geholfen und wir wollen dich ermutigen, auch während der Woche Teil einer Kleingruppe zu werden. Schreib uns einfach eine E-Mail an podcast@czv-kreuzheim.de oder komm einfach am Sonntag in unseren Gottesdienst. Folge uns außerdem auf Facebook oder Instagram für alle weiteren Infos. Wir freuen uns auf dich.